So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann herzlich willkommen hier zur ersten Pressekonferenz beim MDR im Jahr 1 des ARD-Vorsitzes nach der Tagung der ARD-Intendantinnen und Intendanten. Ich darf Sie hier bei uns in der 13. Etage beim MDR in Leipzig ganz herzlich begrüßen und auch die, die uns jetzt im Chat zusehen für die Spielregeln im Livestream. Sie können Fragen stellen. Bitte wundern Sie sich nicht. Wir haben ein kleines Delay, also eine kleine zeitliche Verzögerung. Ihre Fragen erscheinen dann hier bei mir auf dem Bildschirm und ich werde sie dann an gegebener Stelle dann hier an das Podium entsprechend weiterleiten und sie werden dann hoffentlich zur vollumfänglichen Zufriedenheit beantwortet. Aber jetzt zunächst mal die Hausherrin, die ARD-Vorsitzende, Frau Wille, Sie hatten die erste ARD-Sitzung jetzt als Vorsitz, schon ein bisschen anderes Gefühl.
Ja, entspannt. Also erstmal begrüße ich Sie auch sehr herzlich zu der heutigen Pressekonferenz, in der Tat die erste unter unserem ARD-Vorsitz. Sie sehen uns hier entspannt sitzen nach zwei intensiven Tagen. Ich würde jetzt mal sagen, es war intensiv, es war konstruktiv und es war sachlich. Und insofern hatte ich das Gefühl, alle fahren jetzt nach Hause und haben eine Menge eingepackt und eine Menge miteinander diskutiert. Wenn Sie mich fragen, was waren die Themen, die wichtig sind? Wichtig ist, dass wir einen großen Blick auf unsere Programmfamilie vorgenommen haben, dass wir uns angeschaut haben, unsere Angebotsfamilie in der ARD. Wenn man mal über alle Angebote hinweg schaut, dann stellen wir fest, wenn wir die Marktanteile betrachten, darüber freuen wir uns, weil wir im letzten Jahr durchaus beim Viertel des Marktes und damit die stärkste Sendergruppe in Deutschland. Und das ist, glaube ich, nicht nur der Blick aufs Erste, der immer ein ganz wichtiger Blick ist, aber mal auf die gesamte Familie zu schauen, der gesamten Angebote, wo ja eine ganze Menge dazu gehört, eins Festival, eins Plus, Tagesschau 24. Dann ist das ein schönes Ergebnis und darüber haben wir uns gefreut. Wir haben sehr viel programmlich diskutiert. Wir haben uns sehr intensiv beschäftigt mit unserem neuen Jugendangebot, das Angebot von ARD und ZDF. Wir haben ja im Dezember die Entscheidung der Ministerpräsidenten nun endgültig bekommen, nach langem Ringen um dieses Angebot. Und insofern waren es dann nur noch 9 Monate bis zum Start, weil der Starttermin soll der 1.10.2016 sein. Und wir sind auch sehr froh, dass wir dann am 1.10. starten können. Und wir haben dann gestern festgestellt, 9 Monate sind symbolisch eine gute Reifezeit. Passt genau. Und Herr Hager hat dann gestern sehr ausführlich dargestellt, war zu Gast bei den Intendanten gestern, deswegen auch neben mir. Wo stehen wir im Moment? Jetzt 8 Monate vor Beginn und dazu wird es sicherlich hier auch in dem Kreis noch etwas mehr verraten können. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir nach langer Zeit auch mal wieder den KiKA in der ARD zu Gast hatten, sprich unser Partnerprogramm mit dem ZDF. Wir haben mal geschaut, wo steht der KiKA. Wir haben hier einige Jahre immer nur zurückschauen müssen. Wir haben im letzten Jahr auch den Abschlussbericht vorgelegt zu den ganzen Vorwurffällen, die es beim KiKA gegeben hat. Wir haben das Kapitel aufgearbeitet, die Konsequenzen gezogen. Und insofern war es schön, dass wir jetzt gemeinsam geschaut haben, wo stehen wir denn programmlich? Und da gab es doch eine Menge Grund zur Freude auf das, was jetzt in diesem Jahr ansteht. Und deswegen war das KiKA-Thema auch ein wichtiges Thema für uns in der Sitzung. Wir haben noch mehr über Kooperationen gesprochen mit anderen, die im öffentlich-rechtlichen System auch zu Hause sind, und zwar mit der Deutschen Welle. Angesichts nach der ungebrochenen Flüchtlingsbewegung haben wir intensiv darüber diskutiert, welche weiteren Formen der Zusammenarbeit kann es geben. Wir sind ja schon mit dem gemeinsamen Internetangebot sehr gut unterwegs mit refugees.de und haben dort sehr viel kooperiert in den letzten Monaten. Und es ist von der Deutschen Welle DW Arabia dazugekommen. Dort besteht ja die Möglichkeit, dass man es über SES so ausstrahlt, dass es hier empfangbar ist. Und wir haben uns verständigt, dass wir auch da kooperieren werden, dass wir zuliefern werden zu diesem Angebot, um in der jetzigen Phase, wo so viele Flüchtlinge in unser Land kommen, in dieser Übergangsphase, bis dann ja viel stärker auch über Integration gesprochen werden muss, dass es da ein Angebot geben wird, also wo wir als öffentlich-rechtliches System richtig vernünftig und sinnvoll auch miteinander zusammenarbeiten. Das war sozusagen der Blick auf die Programmfamilie. Und dann haben wir gedacht, wir reden über den KEF-Bericht. Wir haben ihn nicht zur Sitzung vorliegen gehabt. Wir hatten ihn erwartet in den letzten Tagen. Der Entwurf des KEF-Berichts hat uns allerdings zur Sitzung nicht vorgelegen. Sodass wir dort auch Ihnen heute nicht erklären können, was sind die Knackpunkte, sondern wir warten jetzt jeden Tag auf diesen Bericht und hoffen, dass er in diesen Tagen dann eintrifft, weil wir ja bald unseren Anhörungstermin haben. Wir werden am 24. Februar bei der KIF sein und da gibt es dann die Gelegenheit für uns, dass wir zu dem Entwurf dann Stellung nehmen können. Wir haben sehr intensiv diskutiert über das Thema, was den WDR in den letzten Monaten beschäftigt hat. Das betrifft die beabsichtigten Kürzungen bei den Werbemöglichkeiten des WDR. Es wird finanzielle Auswirkungen haben für den WDR, aber nicht nur auf ihn. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten arbeiten ja auf der bundesweiten Ebene auch zusammen, also die Werbegesellschaften arbeiten dort zusammen für der bundesweiten Vermarktung von Hörfunkwerbung. Und insofern gehen wir davon aus, dass letztlich nicht nur der WDR allein betroffen sein wird von Ertragsausfällen, sondern auch andere AD-Anstalten. Und wir haben uns ganz deutlich dazu verständigt, dass es angesichts des Grundsatzes der bedarfsgerechten Finanzierung notwendig ist, dass das, was jetzt durch diese Werbezeitreduzierung auf gesetzlichen Wege an Ertragsausfällen stattfinden wird, dass die vollständig kompensiert werden müssen. Das ist ein verfassungsrechtlicher Grundsatz. Wir haben dementsprechend dann auch bei der KEF, sozusagen, wenn Sie so wollen, nachgemeldet, aber im laufenden Verfahren. Wir haben die Dinge dort deutlich gemacht, dass jetzt diese Ertragsausfälle anstehen. Wir sind noch bei der Berechnung der ganz konkreten Zahlen, also welche Dimension das dann konkret haben wird, und haben dann dort auf diese Weise auch bei der KEF hinterlegt, da gibt es noch was nachzurechnen, nachdem jetzt die Entscheidung getroffen ist durch den Gesetzgeber beim WDR. Ja, dazu, weil wir das uns so wichtig war, haben wir dann auch eine Pressemitteilung dazu formuliert, weil das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Wenn der Gesetzgeber so eine Entscheidung trifft, und die kann er treffen, politisch ist die, kann er natürlich so eine Entscheidung treffen, dann hat das aber Auswirkungen und mit entsprechenden Konsequenzen dann mit Blick auf die Beitragshöhe. So viel erstmal zu den wichtigen Themen, Programm und Geld, das waren die Hauptthemen.
Vielen Dank, Frau Wille. Ja, und Programmfamilie, Sie haben es schon erwähnt, und wer könnte uns besser noch einen kleinen Überblick geben über den Erfolg der Programmfamilie im vergangenen Jahr, aber auch was in diesem Jahr kommt, als der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, Volker Herres. Bitte schön.
Ganz herzlichen Dank. Ja, die Vorsitzende hat es erwähnt, wir haben, das macht man so zum Jahresauftakt, nochmal Bilanz gezogen, wie das letzte Jahr gelaufen ist im Programm, insbesondere dann auch im Gemeinschaftsprogramm. Es ist ja eine ARD-Sitzung, wo es dann um die gemeinschaftlichen Aktivitäten in erster Linie geht. Insgesamt die starke Position der ARD ist ungebrochen, 25% hat die Senderfamilie. Das erste trägt 11,6% immerhin zu diesem Viertel dazu bei. Das ist eine relativ starke Position. Es ist auch etwas, auch darüber haben wir diskutiert, bei allem, was wir an Anstrengungen, und da kommen wir ja auch noch hin, machen müssen, um insbesondere bei jüngerem Publikum stärker wieder auch verankert zu sein als öffentlich-rechtliches System, muss man immer wieder feststellen, dass der Fernsehkonsum in Deutschland ungebrochen ist. Es ist übrigens nicht nur eine deutsche Entwicklung, es ist eine europäische. Kann man in allen Ländern beobachten. Der Fernsehkonsum in Toto ist sogar noch mal angestiegen. Es ist also mitnichten so, dass lineares Fernsehen irgendwie etwas ist, was so allmählich den Bach runtergeht. Und auch bei jüngeren Publika beträgt die tägliche Nutzung linearen Fernsehens immer noch knapp 2 Stunden. Das ist immer noch sehr viel mehr, als für vergleichbare Aktivitäten im Netz aufgewandt werden. Dort wird ja viel Zeit verbracht, aber eben nicht nur mit der Nutzung publizistischer Angebote, sondern auch mit anderen Aktivitäten. Das Fernsehen ist auch bei den Jüngeren immer noch stark vertreten. Wir erreichen, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, mit dem ersten deutschen Fernsehen jeden Tag 23,7 Millionen Zuschauer in diesem Land. Das ist die Reichweite. Und das ist doch ein Wert, der beachtlich ist und den man im Bewusstsein behalten muss. Aber das Quantitative ist das eine. Wir haben natürlich auch noch mal geguckt, wie beurteilen die Menschen unser Programm, denn wir haben schon einen Anspruch mit diesem ersten deutschen Fernsehen. Wir wollen auch sowas, wie es die Eins schon sagt, wie eine Premium-Marke sein. Wir haben Qualitätsanspruch. Wir wollen Qualitätsführerschaft. Und was hilft da mehr, als in der Beurteilung zu sagen, wie beurteilen uns denn die, für die wir es machen? Das sind unsere Zuschauer, unsere Beitragszahler. Und da haben wir ja unsere jährliche Untersuchung, den ARD-Trend, und stellen fest, dass dort die Werte, die qualitativen Werte eigentlich seit 2009, das ist ein langer Zeitraum inzwischen, Jahr für Jahr nach oben gehen. Wir gelten als das beliebteste, als das unverzichtbarste Programm. Und wir sind übrigens der einzige Sender, der in der Beliebtheit auch in der Altersgruppe der 30 bis 49-Jährigen im vergangenen Jahr zugelegt hat. Fragt man die Menschen dann genauer, was sie denn an uns schätzen, dann sind es die Kernkompetenzen, die insbesondere den journalistischen Bereich, also den Bereich, den Thomas Baumann für die ARD verantwortet im ersten, die Kernkompetenzen im journalistischen Bereich, die genannt werden, also eine gründliche und ausführliche Berichterstattung, die Professionalität unserer Korrespondenten und eine in toto, das ist ja eine sehr aktuelle Debatte, die die Vorsitzende ja auch stark intoniert zu Beginn ihrer Amtszeit, immer noch ein Programm mit einer doch sehr hohen Glaubwürdigkeit, auch wenn wir das sehr ernst nehmen und sagen, das ist ein Wert, auf den wir gerade in diesen Zeiten ganz besonders schauen werden. Wir merken die Wertschätzung für unsere journalistische Arbeit immer dann, wenn es ernst wird. Wenn es ernst wird, kommt man zum Ersten, dann sind wir die wichtigste Informationsquelle. Das hat man im vergangenen Jahr sehr stark gemerkt. Wir hatten, glaube ich, so viel aktuelle Berichterstattung wie selten zuvor in den Anteilen. Das Erste hat 43 Brennpunkte gesendet, das sind so viel wie seit 12 Jahren nicht mehr. Ist klar, Sie haben das alles in Erinnerung, das war ein ereignisreiches Jahr mit den Terroranschlägen, mit IS-Gewalt, mit Griechenland, Ukraine, fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann im zweiten Halbjahr mehr oder weniger dominiert von dem Thema Migration, Integration, Flüchtlingszuzug. Das ist etwas, was uns vor enorme Herausforderungen stellt. Wir haben noch mal dezidierter auch untersucht jetzt, wie wird denn insbesondere die politische Berichterstattung beurteilt. Und da genießen wir, wenn man die Menschen fragt, wem vertrauen Sie am meisten, wem trauen Sie am meisten Glaubwürdigkeit zu, da werden wir mit 82% genannt. Das ist der höchste Wert, liegt vor dem ZDF, liegt aber auch vor Zeitungen wie der FAZ oder dem Spiegel oder der Zeit oder der Süddeutschen. Nur darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern das ist etwas, was wir, glaube ich, alle als große Verantwortung empfinden, diesen Wert beizubehalten. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie wir jetzt im laufenden Jahr, man kann davon ausgehen, dazu gehört keine prognostische Kraft, dass auch das ein Jahr wird, das von Informationen und von großen politischen Herausforderungen geprägt sein wird, wie wir im laufenden Jahr mit unserer Berichterstattung diese Herausforderung bewältigen. Wir wollen zeigen, was ist. Wir wollen vorurteilsfrei berichten, kompetent, unabhängig und kritisch. Wir wollen nichts verschweigen. Und wir wollen in einem Meer, ich sage das mal etwas pathetisch, digitaler Ungewissheiten den Ehrgeiz haben, ein Fels der Verlässlichkeit zu sein. Das ist ein hoher Ehrgeiz, dem wird man auch nicht jeden Tag gerecht werden. Aber den Anspruch muss man haben. Und wenn man ihn nicht erfüllt, dann muss man das intern kritisch diskutieren. Und wir werden insbesondere im Jahr 2016 sehr viel Wert legen bei dem Thema, das uns alle ja jetzt in ganz besonderer Weise beschäftigt und die Bevölkerung beschäftigt, wie wir wissen, nämlich dem Thema Zuzug, Integration und Bewältigung dieser Herausforderung, neben der aktuellen Berichterstattung sehr intensiv in die Hintergrundberichterstattung, in Dokumentationen und Reportagen zu gehen. Da kann Thomas Baumann sicher auch noch im Detail etwas dazu sagen. Aber das ist etwas, was uns inhaltlich zurzeit sehr bewegt.
Ja, vielen Dank, Herr Herres. Herr Baumann ist schon angesprochen. Glaubwürdigkeit hat Frau Wille ja auch in ihren Leitgedanken für den ARD-Vorsitz ganz nach vorne geschoben. Es gibt eine Debatte über alle etablierten Medien, über ihre Glaubwürdigkeit. Wenn Sie noch mal sagen, Herr Herres hat ja schon gesagt, die ARD steht da ganz gut da. Trotzdem, man darf sich nicht darauf ausruhen. Was ist 2016 geplant? Wie geht es weiter?
Danke, Herr Grimberg. Naja, erstmal ist natürlich die Information eine der Kernkompetenzen des ersten deutschen Fernsehens. Und selbst bei denen, die es nicht so böse sagen, wie mit dem Stichwort Lügenpresse, nehmen wir die ganze Diskussion um die angebliche Glaubwürdigkeitskrise der Medien oder vieler Medien sehr ernst. Ich tue das auch nicht einfach ab. Ich sage nur, wir haben im Ersten keinen Anlass zu glauben, dass diese Glaubwürdigkeitskrise uns betrifft. Schauen Sie, gerade in Zeiten, in denen das Internet immer stärker wird, ist es interessant, dass die Tagesschau, die erfolgreichste und stärkste Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens, auch im Jahr 2015 gegenüber 2014 zugelegt hat. Wir haben im Schnitt 9,12 Millionen Menschen, die die Tagesschau um 20 Uhr sehen. Das entspricht einem Marktanteil von 32,7%. Und was uns ganz besonders wichtig ist und freut, im Alterssegment der 14- bis 49-Jährigen sind es 1,73 Millionen und ein Marktanteil von 19,1%. Das heißt, sowohl beim Marktanteil, wo wir 0,7 Prozentpunkte zugelegt haben, als auch bei den Jüngeren, wo der Zuwachs bei 0,8 Prozentpunkte liegt, das sind Indizien, die deutlich dagegen sprechen. Das ist jedenfalls bei der wichtigsten Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens einen Glaubwürdigkeitsverlust gibt. Denn warum sollten die Menschen sich zusätzlich immer stärker der Tagesschau zuwenden, wenn sie wirklich glaubten, dass das, was wir machten, nicht glaubwürdig wäre? Das ist das eine. Aber Volker Herres hat völlig zu Recht gesagt, es kann nicht sein, dass wir uns auf dem, was ich an Zahlen präsentieren kann und was uns freut, dass wir uns ausruhen. Wir werden im ersten deutschen Fernsehen im Bereich Information natürlich das machen, was jede Pflicht ist. Das ist eine Binse, zu sagen, abbilden, was ist. Das werden wir selbstverständlich auch im Jahr 2016 tun. Und wir alle wissen, weil Journalismus ein Handwerk ist, es kann auch einmal nicht so gut gelingen. Wir werden dann, wie das bei uns auch Tradition ist, Fehler auch selbst benennen und transparent machen. Und gerade beispielsweise, wenn Sie solche Dinge haben wie Kriegsberichterstattung, auch auf die Schwierigkeiten, vor denen unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Berichterstattung stehen, eingehen. Das ist wichtig. Wir haben eines ganz klar gesehen in den letzten 6, 7 Monaten. Das Thema Flüchtlinge ist das alles überragende Thema, aus guten Gründen. Ich rede hier vor Kolleginnen und Kollegen, Ihnen brauche ich das nicht zu sagen. Wir haben im Kreise der Chefredakteure immer wieder über dieses Thema gesprochen, das heißt also die Landesrundfunkanstalts-Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Und wir sind ganz klar der Meinung, dass nicht alle die vehemente Sorgen angesichts der hohen Zahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, äußern. Nicht alle, die diese Sorgen äußern, sind Ausländerfeinde und Rassisten, ganz sicherlich nicht. Und im Sinne des Themas Glaubwürdigkeit der Medien sehen wir es auch verstärkt als unsere Pflicht an, deren Fragen, was bedeutet die hohe Zahl an Flüchtlingen für Themen wie innere Sicherheit, wie Wohnen, wie Zusammenleben, werden Kosten neu verteilt, kommen auf die Bürger in Deutschland neue Kosten zu. Diese Fragen werden wir selbstverständlich stellen und beantworten, soweit das eben geht. Beantworten muss sie natürlich in erster Linie die Politik, aber wir werden sie stellen. Und wir werden das selbstverständlich nicht nur tun in den Nachrichtenprogrammen, von denen ich bislang gesprochen habe, sondern wir werden die Tradition, die wir bereits im Jahr 2015 in der zweiten Jahreshälfte begründet haben, fortsetzen. Wir werden auch in längeren Formaten werden wir berichten. Es gibt ein Projekt unter der Federführung des Hessischen Rundfunks. Das erste Jahr, schaffen wir das? Fragezeichen. Oder wie schaffen wir das? Dazu hatten wir die erste Folge bereits im letzten Herbst gehabt. Es wird 2 weitere Dokumentationen in der Länge von 45 Minuten zu diesem Thema geben. Es ist selbstverständlich, dass wir dranbleiben. Und es gibt auch ein großes Dokumentarfilmprojekt, das wir im Juli, August als im Prinzip dieser starke Zustrom von Flüchtlingen im letzten Jahr begann. Da wollen wir Deutschland auf den Prüfstand stellen und wollen fragen, wie hat dieses Jahr Deutschland verändert? Das sind nur Projekte, die ich Ihnen jetzt schon nennen kann. Es wird mit Sicherheit im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch weitere geben, die wir auflegen. Das hängt aber ist lageabhängig und die werden wir möglicherweise auch mit kürzeren Fertigstellungsdaten herstellen.
Ja, vielen Dank, Herr Baumann. Ein weiteres Thema hier bei der Intendantentagung. Frau Wille hat es in ihrer Eröffnung ja schon erwähnt. Der KiKA war mit dabei. Der KiKA hat auf ein ganz hervorragendes Jahr 2015 zurückblicken können. Erstmals ist er auch in dem eigentlich immer breiter werdenden Segment der kommerziellen Anbieter das erfolgreichste Angebot im deutschen Fernsehen für Kinder gewesen. Und wir freuen uns sehr, Herr Stumpf, dass Sie uns jetzt ein bisschen den Ausblick geben, wie es denn 2016 weitergeht.
Genau, ja, vielen Dank. Ja, war ein sehr erfolgreiches Jahr. Und ich mache mal gleich da weiter, wo Herr Baumann gerade aufgehört hat. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr, interessanterweise mit einem Jahr 2015, wo es sehr viele schwierige Themen gab, wie Flüchtlinge und Terroranschläge. Alles Themen, die wir auch kindgerecht in unseren Informationsformaten aufgegriffen haben. Jetzt gerade aktuell, letztes Wochenende, hatten wir gerade nochmal einen Schwerpunkt Wochenende zum Thema Flüchtlinge, wo wir unterschiedliche Angebote von ARD, ZDF und KiKA zu dem Thema hatten. Wir hatten auch ein innovatives crossmediales Format, unseren Web-Talk am Start, 1,5 Stunden, eine interaktive Talkshow, 2000 Fragen kamen von Kindern zum Thema Flüchtlinge, die wir versucht haben, weitestmöglich zu beantworten, gerahmt von mehreren Informationssendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Also da wollen wir gerne weitermachen, logischerweise auch diese Themen nicht aussparen, aber sie kindgerecht aufbereiten. Wir wollen aber auch Themen setzen, oder das haben das auch getan im letzten Jahr, letztes Jahr unsere Themenwoche zum Thema Kinderarmut, also durchaus auch ein schweres Thema. Das wird im Jahr 2016 das Thema Umwelt sein. Wir sind im Rahmen dieser Themenwoche ausgezeichnet worden zum Bildungsbotschafter von der Didakta, also auch eine gewisse Verantwortung, die wir dort sehen, entwickeln mit dem pädagogischen Begleitmaterial für diese Themenschwerpunkte. Das werden wir auch weitermachen. Medienkompetenz ist ein weiteres Thema neben den diversen Wissensformaten und Informationsformaten und der Kompetenz, die wir da haben, wollen wir auch Richtung Medienkompetenz uns breiter aufstellen. Gestartet ist im letzten Jahr ein neues Format, was KiKA zusammen mit NDR, SWR und RBB auf die Spur gebracht hat, TIMSTAR. Hier bringen wir Kindern Medienkompetenz bei. Das ist quasi, sie lernen bei uns dann das, was sie brauchen, um die Angebote von Herrn Hager später mal nutzen zu können. Die diversen Apps und crossmedialen Angebote. Sehr erfolgreiches Format. Und wie gesagt, Medienkompetenz wollen wir als Thema in 2016 weiter für uns besetzen, neben Wissen, Informationen und als Schwerpunktthema nochmal setzen. Nach 19 Jahren zum ersten Mal Marktführer, das ist schön, da sind wir sehr stolz drauf. Wir machen das nicht, um Marktführer zu sein. Wie gesagt, trotzdem nehmen wir das als Ansporn, auch im nächsten Jahr erfolgreich zu sein. Stolz sind wir, dass wir so ein tolles Image gerade bei den Vorschuleltern zum Beispiel haben. Da sind wir mit unserer Marke Kikaninchen sehr weit vorne. Die werden wir im nächsten Jahr auch anfassen, was die Interaktivität und Online angeht. Kikaninchen werden wir relaunchen in diesem Jahr, dass es auch auf mobilen Endgeräten konsumiert werden kann. Das ist momentan aufgrund von Programmierungen in Flash nicht so gut möglich. Also da werden wir bei Kikaninchen rangehen. Thema Flüchtlinge habe ich gesagt, Thema Umwelt, das wird unser Schwerpunktthema in diesem Jahr sein, Richtung unserer Themenwoche. Aber auch die US-Wahlen werden eine Rolle spielen, die Richtung Ende des Jahres dann stattfinden. Wir machen immer schon Partnerwochenenden, einmal mit ARD und einmal mit ZDF zusammen. Da gibt es immer Schwerpunkte, große Formate, die wir dort haben und nach vorne stellen wollen. Das wird mit der ARD dieses Jahr der kleine Prinz sein und mit dem ZDF Astrid Lindgren. Online habe ich den Relaunch von Kikaninchen schon erwähnt. Wir sind auch dabei, einen 3-Stufen-Test zu machen für unsere Online-Angebote, um uns dort breiter aufstellen zu können. Und dann freue ich mich dieses Jahr noch, nachdem die Initiative Der besondere Kinderfilm ja schon einige Jahre dafür sorgt, dass originäre Kinderstoffe ins Kino kommen. Da haben wir die erste TV-Premiere des ersten besonderen Kinderfilms. Im zweiten Halbjahr dieses Jahres, Winnetous Sohn, 2 Filme werden der Initiative noch ihre Kinopremiere haben. Eine an der Berlinale, und das wird Ente gut sein, und eine beim Kinderfilmfest Goldener Spatz. Da wird es auf Augenhöhe sein, und diese Woche werden wir noch darüber entscheiden, welche neuen Filme der Initiative gefördert werden. Das mal so grob als Rück- und Ausblick.
Vielleicht nur ergänzen, wenn du das natürlich selber nicht sagst. Ja.
Wir haben uns auch mit seiner Vertragsverlängerung beschäftigt. Überrascht. Also, genau. Alle Intendanten und auch der ZDF-Intendant, den wir natürlich auch gefragt haben, sind sehr einverstanden, dass Herr Stumpf weitere 3 Jahre den Kinderkanal führt. Darüber freuen wir uns sehr.
Ja, vielen Dank. Das war noch die Personalie. Sie finden das auch noch in Ihren Presseunterlagen nochmal. Und Sie sehen, es greift also heute alles ineinander. Herr Stumpf hat gerade gesagt, die Medienkompetenz beim KiKA, die macht die jungen Menschen fit, dass sie dann als ein bisschen Ältere dahin gehen, wo wir im Oktober starten wollen, nämlich zum jungen Angebot von ARD und ZDF. Und der Mensch, der das konzipiert, sitzt hier, Florian Hager.
Danke, Steffen. Ich kann Ihnen leider natürlich nicht über Erfolge berichten im letzten Jahr und habe mir natürlich überlegt, was ich Ihnen berichten kann und bin zum Schluss gekommen, dass ich Ihnen einen kleinen Ausblick geben kann, was geschehen ist, wie wir rangehen und wie wir den 1.10. vorbereiten. Sie werden sich nicht wundern, die Zielgruppe 14 bis 29, die uns vorgegeben ist, ist keine homogene Zielgruppe. Wir haben uns also jetzt im ersten Schritt sehr stark mit der Zielgruppe beschäftigt, sind da in eine Detailanalyse gegangen. Klar ist auch, dass die Mediennutzung völlig unterschiedlich ist, dass die Lebenswirklichkeit einer 14-Jährigen nichts mit der Lebenswirklichkeit einer 29-Jährigen zu tun hat. Wir gehen also inzwischen davon aus, dass wir 8 Zielgruppen da definieren werden, um ein klar definiertes Zielpublikum zu haben. Dann sind uns da natürlich auch noch ein paar Dinge aufgefallen, die uns nicht so gefallen. Wir finden in der Lebenswirklichkeit dieser Zielgruppe quasi nicht mehr statt. Das ist leider eine Tatsache. Für uns war es wichtig zu erfahren, welche Themen auf welchen Plattformen über welche Endgeräte auch genutzt werden. Denn auch da ist eine ganz unterschiedliche Nutzung da. Video ist auf jeden Fall das Schlagwort der Stunde. Das heißt, im Kern unseres Angebots wird Bewegtbild stehen. Wir waren in den letzten Monaten in sehr engem Kontakt auch mit der Zielgruppe. Wir sind wirklich raus und haben uns die mal angeschaut, diese Menschen. Und das war extrem spannend. Spaß beiseite. Also wir sind in Kontakt mit der Zielgruppe. Wir sind auch in Kontakt mit allen relevanten Playern aus dem Webvideomarkt. Was auch ganz wichtig ist, und wir werden uns auch internationaler aufstellen. Wir haben uns Beispiele in Amerika, PBS, das Public Service System in Amerika, ist auf YouTube schon sehr stark aktiv. Wir haben auch mit der BBC geredet und das Schweizer Fernsehen plant auch sowas Ähnliches. Also da tun sich auch durchaus Möglichkeiten der Kooperationen auf. Ziel ist auf jeden Fall, unsere Hausaufgaben zu machen. Das ist uns bewusst geworden, dass wir eine nachhaltige Reichweite auf allen relevanten Plattformen aufbauen wollen. Das ist relativ einfach gesagt. Das heißt für uns aber, dass wir nicht mehr von einem Kommunikat, einem Fernsehprogramm oder einem Hörfunkprogramm ausgehen können und das dann irgendwie auseinanderschneiden und auf sozialen Medien verteilen und dann glauben, dass wir viral gehen, sondern dass wir für die jeweilige Plattform spezifische Inhalte entwickeln müssen. Es gibt da nicht das eine richtige Format, denn jede Plattform braucht ein eigenes Produkt mit einer speziellen Ansprache, oft sogar mit einer eigenen Story, entsprechend den Nutzungsgewohnheiten und auch dem Vorwissen des Publikums. Falls wir es schaffen sollten und wir sind guten Mutes, doch die eine oder andere oder den einen oder anderen Nutzer da zu überraschen, dass wir da eine gewisse nachhaltige Reichweite aufbauen, dann wäre unser Ziel, diese Filter-Bubbles, wie sich das quasi da nennt, also diese Gewohnheiten und auch diese Auswahl an bestimmten Abonnements aufzubrechen und mit dieser Reichweite dann wirklich auch Querschnittsaufgaben zu erfüllen. Der zweite Punkt war, was wir in der letzten Zeit gemacht haben, neben der gesetzlichen Beauftragung, Frau Wille hat das schon erwähnt, wir sind froh, dass die Ministerpräsidenten und Präsidenten unterschrieben haben, jetzt geht es nur durch alle Landtage durch, mit 4 Wahlen, also da ist durchaus noch einiges los, ist natürlich auch die ARD- und ZDF-Struktur hinzubekommen. Sie können sich vorstellen, dass es ein nicht ganz einfaches Unterfangen ist, allein innerhalb der ARD sowas aufzubauen und dann auch noch mit dem ZDF. Das waren auch spannende Sitzungen und das Schöne ist, dass da uns wirklich ein Durchbruch gelungen ist und dass ARD und ZDF an der Stelle gemeinsam jetzt vorangehen, dass auch das Bewusstsein da ist, dass es eine Riesenchance, aber auch eine große Herausforderung für alle ist und dass die Fallhöhe natürlich enorm ist. Wir werden da jetzt nicht unbedingt erwartet und haben in den letzten Jahren auch nicht unbedingt bewiesen, dass wir da den Nerv der Zeit treffen. Und der dritte Punkt ist, dass wir wirklich jetzt auch in einer inhaltlichen Entwicklung sind. Wir wollen Inhalte entwickeln. Der Nutzer soll dabei oder die Nutzerin soll dabei im Mittelpunkt stehen. Ziel ist, dass wir ein Angebot machen. Also wir werden nicht nachfragen, was wollt ihr, sondern wir wollen ein Angebot machen. Aber dieses Angebot soll mit den Nutzern weiterentwickelt werden. Es soll ein Angebot sein, an dem sich Nutzer orientieren können, mit dem sich Nutzer unterhalten können und auch informieren können. Das Ziel ist, dass wir Inhalte schaffen, die geteilt werden. Und ganz konkret, weil das also alles sehr abstrakt ist, kann ich es auch quasi von hinten her gedacht. Am 1.10. wollen wir Bewegtbilder auf Drittplattformen darstellen. Wir haben natürlich ein eigenes Angebot. Das Zielendgerät wird das mobile Endgerät sein. Ich kann Ihnen jetzt nicht ganz konkret diese Formate vorstellen, denn die sind wirklich in einem ganz frühen Stadium. Aber wir versuchen, Inhalte jenseits der Regeln und Maßgaben des gerade gelebten Durchlauferhitzers auch entwickeln. Wir wollen eine nachhaltige Reichweite aufbauen und da ganz konkret, wir werden am Anfang Oktober mit mindestens 10 oder mindestens 20 Formaten an den Start gehen. auf unterschiedlichen Plattformen mit in der Zielgruppe bekannten und unbekannten Gesichtern. Wir werden die Formate jeweils mit den Protagonisten entwickeln, also keine Formatentwicklung und uns dann einen Host holen, der das moderiert, sondern wir werden die Inhalte mit den Protagonisten entwickeln. In einem zweiten Schritt, falls wir es wirklich schaffen, eine Reichweite aufzubauen, wollen wir eben auch vertikale Dinge tun. Und da wird es dann auch aus öffentlich-rechtlicher Sicht spannend, dass wir diese Filterbubbles auch zum Platzen bringen. Und wir werden das eigene Angebot haben, einen unabhängigen Player. Wir werden uns also nicht abhängig machen von einer spezifischen Plattform. Wir wollen auf allen Plattformen aktiv sein und einen unabhängigen Player haben. Wir treiben also nicht die Nutzer auf Facebook, wenn die oder auf YouTube. Wenn die die Inhalte bei uns sehen wollen, bekommen sie die Inhalte auch in einem unabhängigen Player. Und wir werden natürlich auch eine App entwickeln. Sie sehen, wir stehen vor spannenden 8 Monaten und wir sind relativ guten Mutes, dass wir den einen oder anderen Inhalt auch hinbekommen, der in der Zielgruppe überraschen wird. Dankeschön.
Das war jetzt geradezu zurückhaltend ausgedrückt, aber Sie sehen spannende Zeiten für die gesamte ARD. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen. Sie haben jetzt das Wort. Wenn Sie mir ein Signal geben, komme ich mit dem Mikro auch zu Ihnen, damit die Kolleginnen und Kollegen, die uns im Livestream verfolgen, dann auch Ihre Frage hören können.
Jörg Wagner, RBB, Medienmagazin. Arte hat die Zusammenarbeit eingefroren mit Polen. Haben die Intendantinnen und Intendanten darüber auch beraten? Waren sie vorab informiert? Und was bedeutet das konkret jetzt für Projekte, die vielleicht in der Pipeline sind?
Also, wir hatten das Thema schon früher diskutiert. Es gibt ja eine Position, eine sehr klare Position der EBU dazu. Er hat sich dazu geäußert. Insofern war die ARD natürlich auf diese Weise mit beteiligt. Wir haben das, was Arte jetzt entschieden hat, zur Kenntnis genommen. Wir sind darüber informiert worden, das ist richtig. Wir sind darüber schriftlich informiert worden. Und insofern, ja, wir wissen, wie schwierig die Situation in Polen ist. Ich kann Ihnen das für den Mitteldeutschen Rundfunk sagen. Wir haben ja gerade im regionalen Bereich eine sehr enge Zusammenarbeit. Und zum jetzigen Zeitpunkt versuchen wir auch auszuloten, welche Möglichkeiten der Kommunikation es auch weiterhin gibt. Also auf dieser redaktionellen Ebene versuchen wir dann doch zu schauen, was geht an Gemeinsamkeiten und was geht nicht. Und beobachten natürlich parallel sehr aufmerksam, was die nächste Mediengesetznovelle bringen wird. Und die steht ja unmittelbar an. Und da sind ja noch weitreichendere Maßnahmen vorgesehen. Und wir werden weiterhin auch sehr, und das war auch eine klare Position der ARD, journalistisch und kritisch diesen Prozess begleiten.
Weitere Fragen?
Werner Lange, Deutschlandfunk. Herr Baumann, Sie haben darüber gesprochen, dass das Erste sich eigentlich keine Vorwürfe machen muss, was Journalismus angeht. Man ist freut, dass man dann so etwas hört wie das erste Jahr. Wie schaffen wir das, was der Hessische Rundfunk dann bringen soll? Wahrscheinlich in einer Dokumentations- und Reportagereihe vielleicht. Nun sind wir aber schon im zweiten Jahr. Das Ganze hat ja schon vor einem Jahr begonnen. Lassen Sie ein Jahr weg, das erste, wo darüber berichtet wurde, auch mit so Spitzen wie zum Beispiel Köln, wo der journalistische Stil der ARD vielleicht ein bisschen in Schieflage geraten ist, weil auch Sie als ARD waren durch den Zulieferer WDR vor Ort ja auch ein bisschen verzögert. Wie stehen Sie eigentlich in Kontakt zu den anderen Landesrundfunkanstalten? Rufen Sie da zwischendurch auch mal an und fragen, wir haben da was gehört oder haben Sie da in Hamburg eigentlich gar nichts gehört?
Also im konkreten Fall ist es so, Sie meinen Köln.
Ja.
Ich hatte nichts gehört bis zum Montagmittag und wir haben, weil Sie dezidiert danach fragen, um 14 Uhr immer unsere tägliche, werktägliche Schaltkonferenz der Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Und ich erinnere mich noch sehr gut im Nachhinein, da war es die Kollegin des Westdeutschen Rundfunks, Sonja Mikic, die Chefredakteurin, die, als darüber geredet wurde, wie das Tagesschau- und das Tagesthemenprogramm an diesem Montag aussehen solle, gesagt hat, habt ein Auge drauf auf das, was hier offensichtlich in der Silvesternacht oder in der Nacht zum 1. Januar passiert ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass es damals Frau Mikic war, die auch nochmal mit Nachdruck die Nachrichtenredaktion ARD Aktuell, die also Tagesschau und Tagesthemen verantwortet, dezidiert darauf hingewiesen hat. Ich glaube nicht, nebenbei bemerkt, es geht nicht darum, jedes Mal zu sagen, man müsse sich keine Vorwürfe machen. Im konkreten Fall, was Köln angeht, glaube ich, dass die Verkettung wirklich von ungünstigen Umständen. Also das heißt, ein Polizeibericht am Sonntag, der ganz anders aussah, als die Wirklichkeit gewesen war, dass das viele Medien davon abgehalten hat, an der Stelle näher nachzufragen, ob nicht doch möglicherweise wesentlich mehr passiert gewesen war. Ungünstig ist, und ich rede mich da nicht raus, schauen Sie, dass beispielsweise ja auch in der Silvesternacht ein WDR-Team auf der Domplatte war. Nur auch dort in diesem Areal kommt es extrem darauf an, wo Sie sich gerade tatsächlich befinden. Und dieses Team hat berichtet, und das sind Leute, die von Köln Ahnung haben, es sei alles so gewesen wie in den letzten Jahren, nämlich dass Durchgeknallte und Verrückte ihre Feuerwerkskörper nicht in den Himmel schießen, sondern auf Menschen. Dass es aber massivst zu sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen gekommen ist und zu Eigentumsdelikten, das war jedenfalls diesem Team, das gegen 23 Uhr da war, die wurden nicht Zeuge dessen. Und das kann passieren. Und deshalb glaube ich auch, dass wir dann richtigerweise angefangen haben zu berichten, als wir aus eigenen und aus anderen Quellen uns ein Bild von der Lage machen konnten, das am Ende darauf hinwies, dass das berichtenswert ist. Und das war am Montagmittag der Fall. Dass es einzelne Medien gab, das ist klar, wie den Kölner Express oder regionale Medien, die als regionales Medium direkt vor Ort vielleicht ein paar Stunden früher oder einen Tag früher dran war, das ist schön. Aber dass wir hier ein erstes, ernstes Versäumnis zu beklagen hätten, das glaube ich nicht. Außerdem, es wird dann immer wieder darauf hingewiesen, ja, aber habt ihr nicht mitbekommen, was im Netz war? Doch, auch das haben wir mitbekommen, aber wir glauben nicht alles, was sofort im Netz steht. Wir sind in den letzten Tagen Zeugen geworden, zum Teil sogar von Desinformation, die ganz bewusst im Netz auch verbreitet wurde. Und es bleibt und ist und wird unsere Aufgabe bleiben, bei allen Quellen, nicht nur im Netz, die wir haben, sorgfältig zu prüfen, was daran ist und dann erst loslegen. Ich kann es auch kürzer machen, verehrter Kollege. Wir wollen schnell sein, wir wollen sogar die Schnellsten sein, aber eines ist sonnenklar. Sorgfalt geht auch hier und geht auch bei uns vor Schnelligkeit.
Vielen Dank, Herr Baumann. Weitere Fragen?
Birgit Zimmermann von der dpa. Ich habe zwei Fragen, zum einen an Frau Wille und zum anderen an Herrn Stumpf. Erstmal an Frau Wille, Sie haben gesagt, der Entwurf des KEF-Berichtes lag Ihnen zur Sitzung nicht vor. Gleichwohl haben Sie viel über Geld gesprochen. Was haben Sie denn besprochen für den Fall der Fälle, dass die angemeldeten Mehrbedarfe nicht durchgehen werden? Und die zweite Frage an Herrn Stumpf, der Ausbau des Online-Angebots des Kika. Ihre Zielgruppe sind ja so die bis 12-, 13-Jährigen. Facebook und so haben Nutzungsbedingungen, wo man sich ab 13 frühestens anmelden kann. Welche Grenzen sieht denn der Kika bei der Online-Nutzung und beim Ausbau?
Also, da meine Antwort kürzer ausfällt. Wir haben allein über die Verfahrensschritte dann gesprochen, bis wir am 24.02. tatsächlich zu einer Stellungnahme kommen, weil da werden wir ja die Anhörung und bis zum 18. werden wir die Stellungnahme schon abgeben müssen und wir warten jetzt jeden Tag, dass wir den Bericht kriegen. Und wie wir das hinkriegen, dass wir da eine Stellungnahme inhaltlich erarbeiten, darüber haben wir gesprochen. Insofern, man muss ja am Text reden. Also man muss ja am Text und an den Zahlen. Und da wir die nicht hatten, Spekulation macht keinen Sinn an der Stelle.
Weil Sie Facebook angesprochen haben, da planen wir kein Angebot für Kinder. Da planen wir, wenn wir nach Facebook gehen, Angebote für Eltern. Das habe ich vorhin schon erwähnt, wenn wir Themenschwerpunkte machen, dass wir medienpädagogisches Begleitmaterial online stellen, dann ist das auch ein Angebot, was sich an Eltern richtet. Wir werden unsere Erwachsenen- und unsere Elternseiten auch in diesem Jahr nochmal aktualisieren, weil wir merken auch Richtung Medienkompetenz, was soll mein Kind im Netz tun können, wie soll mein Kind Medien nutzen. Da gibt es sehr, sehr viele Fragen von Erwachsenen, von Pädagogen. Ich glaube, wir haben im öffentlich-rechtlichen Kinderprogramm sehr viel Kompetenz sitzen, was das angeht, was die Mediennutzung von Kindern angeht. Und auch die wollen wir über die Plattformen erreichen, also nicht nur durch unser eigenes Erwachsenen- und Elternangebot, sondern eben auch auf Plattformen, wo sich Erwachsene befinden. Ein Kinderangebot ist bei Facebook nicht vorgesehen, aus den genannten Gründen, die Sie schon gesagt haben. Ansonsten muss man immer abwägen, was macht man auf welcher Drittplattform wo. Fakt ist nun mal, dass auf der anderen Seite, wenn ich mal YouTube erwähnen soll, das ist die Seite, die von Kindern in der Zielgruppe mit am meisten genutzt wird. Da wir bei Kika uns auch immer damit sagen, es ist uns wichtig, nah an der Erlebniswelt der Kinder zu sein, müssen wir uns natürlich überlegen, welches Engagement von uns ist sinnvoll auf dieser Drittplattform, da wo Kinder auch sind. Wir werden sie nicht aktiv auf diese Plattform schicken, weil wir haben eine gute Mediathek, wir haben ein gutes Online-Angebot, aber trotzdem wollen wir sie vielleicht auf den Plattformen, wo sie sind, darauf aufmerksam machen, dass wir diese Angebote haben. Und insofern sind das für uns eher Promotion-Plattformen, um sie auf unsere Angebote hinzuweisen und ihnen dann dort auch mitzuteilen und vielleicht auch auf diesen Drittplattformen, Stichwort Medienkompetenz, auf was muss man achten, wenn man sich auf diesen Plattformen aufhält. Also insofern finden wir ein Engagement auf diesen Plattformen, wo es sich an Kinder richtet, auch durchaus sinnvoll. Aber Datenschutz und Jugendschutz sind keine Themen, die wir ausblenden werden, wenn wir auf diese Plattformen verstärkt gehen. Das werden wir uns sehr genau angucken.
Weitere Fragen? Auch im Chat ist es ruhig, Sabine, ich gucke nochmal rüber. Es ist ruhig, dann scheint fast alles erschöpfend beantwortet zu sein. Aber wie es immer so schön heißt, Frau Wille, einen haben wir noch.
Einen haben wir noch, genau. Das ist nicht überraschend, dass wir uns natürlich mit der Handball-Europameisterschaft beschäftigt haben und nochmal sozusagen die Freude wirkte. Genau, ich habe gelernt bei den Zahlen, dass jetzt ja nichts Falsches ist, 42% Marktanteil bei diesem Spiel ist ja beeindruckend. Es gibt auch Lagerfeuer nicht nur im Fußball, sondern im Handballbereich, mediale Lagerfeuer. Damit kommt natürlich sofort die Frage, wie ist das bei den nächsten Handball-Obermeisterschaften, Weltmeisterschaften? Wir kennen ja die Erfahrungen, dass es da das Thema Verschlüsselung gibt. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir uns jetzt ganz stark für eins einsetzen wollen, dass die Regelung im Rundfunkstaatsvertrag, die sogenannte Listenregelung, ergänzt wird um das gesellschaftliche Großereignis Handball. Weil da standen bisher Fußballereignisse, Olympische Spiele, all das steht da drin. Wir glauben, dass Handball auch eine Sportart ist, die mit auf diese Liste gehört, sodass dann mal grundsätzlich die Verpflichtung bestünde, wenn wir denn die Rechte erwerben könnten und wir sie hätten, dass jedenfalls in Deutschland auch ein Free-TV ausgestrahlt werden muss. Das ist ja mit dieser Listenregelung verbunden, dass es eine Free-TV-Ausstrahlung geben muss. Und insofern ist es ein Schritt auf dem Weg. Mal gucken, was das in der Konsequenz mit sich bringt. Wie gesagt, liegt ja dann im Rechteinhaber, wie er verkauft.
Herr Herres, bitte noch dazu.
Ja, würde ich gerne noch ergänzen, weil das ja ein Thema ist, dass die Öffentlichkeit jetzt angesichts der Faszination, die diese junge Handballmannschaft da ausgelöst hat, sehr beschäftigen wird. Die Frage, warum übertragen wir nicht 2017 Handball-Weltmeisterschaft? Das ist ein kompliziertes Thema. Die Rechte liegen bei beIN Sports. Das ist eine Tochtergesellschaft von Al Jazeera, also aus Katar. Und denen geht es tatsächlich um den Aspekt, den Frau Professor Wille angesprochen hat. Die bestehen darauf, dass dieses in Deutschland, wenn man es erwerben will, vorher sind Verhandlungen gar nicht möglich, sozusagen der geografischen Lage entsprechend verschlüsselt sein muss. Also nicht grenzüberschreitend ausgestrahlt werden darf. Das ist über Satellit nicht möglich. Das ist eine Frage der Geografie, der Satellit, der Deutschland, also Astra, versorgt, ist eben, bildet eine Ellipse ab und unsere Geografie ist keine Ellipse. Insofern können Sie es nicht vermeiden, dass bei der Satellitenverbreitung auch Nachbarländer partiell mitversorgt werden. Und das ist die Kernfrage, um die es geht. Geht überhaupt nicht um Geld, geht nicht darum, dass wir zu knausrig sind, dass wir nicht wollen, sondern dass wir an der Stelle sagen, das können wir nicht, denn Sie müssen sich vorstellen, wenn wir es täten, daran etwas zu ändern, dann würde man, das ist so, knapp 17,5 Millionen Haushalte ausschließen. Das ist knapp die Hälfte aller Fernsehhaushalte in Deutschland, die dann nicht versorgt werden. Und das ist etwas, was unmöglich ist. Kommt hinzu, auch noch kleinere Kabelgesellschaften, die die Satelliteneinspeisung als Basis nehmen für die Kabelverbreitung. Auch die wären außen vor. Und damit wäre ein Großteil oder die Hälfte der Bevölkerung nicht versorgt. Auf der Basis kann man keine Rechteverhandlung führen. Und da es keine Geldfrage ist, stehen wir da vor einem derzeit noch unlösbaren Problem. Wir werden natürlich beim Rechteerwerb wie immer versuchen, das Gespräch zu führen und zu Lösungen zu kommen. Wir wissen aber aus der Erfahrung, WM 2015 war es genauso, dass Al Jazeera oder beziehungsweise die Sportrechte-Tochter beIN Sports da nicht beweglich ist, weil sie auf unser Geld nicht angewiesen sind, offenbar.
Gibt es jetzt noch eine Nachfrage?
Herr Harris, andere öffentlich-rechtliche Anstalten verschlüsseln. Die Frage werden Sie wahrscheinlich erwartet haben, aber muss sich die ARD nicht vielleicht doch irgendwann mal überlegen, vielleicht für Sonderfälle hier den freien Zugang einzuschränken, um die Haushalte, das kann man ja machen mit einer Smartcard ganz normal, die kann man an jeden Beitragszahler versenden und damit wäre auch keine Diskriminierung in dem Fall gewährleistet und die ARD würde Geld sparen, glaube ich, oder in dem Fall den freien Zugang ermöglichen.
Ging an mich, aber also, macht die ARD-Vorsitzende.
Zumindest fängt die an. Es ist ja eine Grundsatzfrage, die immer mal wieder auftaucht. Die ist ja nicht neu. Wir haben es immer mal wieder diskutiert. Und es ist eine sehr grundsätzliche Frage, ob wir diesen Grundsatz, der für uns ein hohes Gut darstellt, diesen Free Flow of Information und diesen freien Zugang, ob wir dieses technische Mittel brauchen, um tatsächlich noch Programminhalte zu erwerben. Also bin ich dann auf dem Beschaffungsmarkt nur noch unterwegs, wenn ich eben bereit bin zu verschlüsseln. Und wenn Sie sich die großen Fußballereignisse beispielsweise angucken, wir haben ja eine Reihe großer Dinge erworben, die DDR und im Free-TV. Und wir, sofern wir überhaupt noch Lizenzware beispielsweise im Filmbereich einkaufen, überwiegend erwerben wir es frei. Und deswegen, solange wir nicht die Notwendigkeit sehen, da diesen Grundsatz zu verändern, werden wir es auch nicht tun. Also wie gesagt, wir rufen es regelmäßig auf, aber es ist so ein hohes Gut und so ein Wert für uns, den freien Zugang zu sichern zu unseren Inhalten. Deswegen haben wir im Moment jedenfalls keine Veranlassung, diese Entscheidung zu verändern.
Ich sehe jetzt gerade keine weiteren Fragen mehr, auch im Chat gibt es nichts. Dann darf ich mich herzlich bedanken bei unseren Gästen hier bei der ersten Intendantenpressekonferenz nach einer Sitzung hier beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Kommen und ja, einen angenehmen Heimweg.